weiß, dass ich selber immer wieder frage bei Kollegen, wie viele Klienten sie haben oder was sie verlangen für eine halbe Stunde oder ob sie davon leben können, weil es mich für meine eigene Orientierung interessiert, was Kollegen bei Hausbesuchen verlangen, nicht? Und wie weit sie damit fahren können. Nicht? Ich habe eine Zeit lang sehr billig massieren wollen, mich angeboten, und der Rücklauf war gleich null, bis auf zwei Studenten. Und jetzt werde ich wieder raufgehen mit den Preisen und lass mir auch lieber mehr zahlen, das ist ganz klar. Ne?
Nein, also da habe ich mit Sicherheit den Vorteil, dass ich also nicht unbedingt dann auf ein Gespräch mit Bekannten angewiesen bin, um zu erfahren, was mein Marktwert wäre.
Andreas Berger, Personalleiter.
Da gibt es also ganz tolle Statistiken und Aufstellungen, die Jahr für Jahr erstellt werden von verschiedensten Unternehmensberatern, die man dann auch kaufen kann. Es gibt also immer wieder Zeitungsberichte in den diversesten Wirtschaftsmagazinen, wo dann auch halt so Tabellen drinnen steht. Ich habe natürlich auch den Überblick über 600 Löhne und Gehälter in meinem eigenen Bereich. Darüber hinaus auch sicherlich ein bisschen einen Einblick, was Kollegen verdienen. Kann auf die Art und Weise meinen eigenen Wert dann recht gut einschätzen.
Weiß Herbert Denk vielleicht, was Andreas Berger verdient? Er ist Pressesprecher im selben Konzern.
Nein, das weiß ich nicht.
Würde er es gern wissen?
Nicht wirklich. Ich kann mir ungefähr vorstellen, in welcher Kategorie er eingestuft sein wird. Aber das Wissen darum gibt mir nicht unbedingt einen Vorsprung oder eine zusätzliche Information.
Es ist mir nicht peinlich, es Ihnen persönlich zu sagen. Was ich nicht gern hätte, ist, dass das über den Sender geht. Kann ich erklären, warum. Ich spüre doch auch, zumindest also bei den Bekannten, das sind aber dann eher Bekannte als Freunde, wo ich weiß, die haben also ganz, ganz krause Vorstellungen, was ich verdiene, gelegentlich doch auch ein bisschen an Neid hochkommen. Und dem möchte ich mir einfach nicht zusätzlich noch aussetzen.
Ich habe oft das Gefühl, es hat so irgendwie mit der Potenzfrage zu tun, ne? Das mit nach dem Geld fragen. Ne? Und ein Maß der Potenz ist auch, wie man drauf scheißt, ob man das Geld hat oder nicht, ne? Meiner Meinung nach.
No, ist mir überhaupt nicht peinlich, es sind plus minus 60.000.
Also im Freundeskreis kommt es bei mir öfters vor, dass man über Gehälter und Verdienste und so weiter spricht. Ich habe natürlich die Erfahrung gemacht, dass manche nicht so gerne darüber sprechen, sei es vielleicht darum, weil sie finden, dass sie vielleicht zu wenig verdienen oder vielleicht zu viel und den Neid der anderen heraufbeschwören. Ich persönlich habe aber kein Problem, über mein Gehalt zu sprechen.
Sagen Sie es auch den Hörern von Moment Leben heute?
Ich sage mal, für die gesamte Öffentlichkeit würde ich es nicht vielleicht tun.
Ich kann mich noch erinnern, es ist nicht allzu lange her, sozusagen in einer Diskussion, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe verweigert.
Ingo Andruchowitz, Wirtschafts- und Sozialhistoriker.
Na, es war eigentlich in so einem so halb privaten Kreis, wie sagt man da, ein Sportkamerad, wenn Sie so wollen. Ja? Wo eben die berufliche Stellung sehr unterschiedlich ist da. Und man muss sagen, dass gerade eben Leute, die im Staatsdienst sind, und sozusagen bei uns ist ja dieser Staatsdienst sehr vom Schulabschluss abhängig, und der sozusagen KBC-Beamter war oder so, der eben schon sehr darauf gedrungen hat, dass er wesentlich zu wenig und andere möglicherweise oder die meisten zu viel verdienen.
Also ich habe mich mal beim Job beworben, wo nicht spezifiziert wurde die Ausbildung. Nicht? Haben gedacht, gehe ich hin und stelle mich halt vor. Nicht? Und was stellen Sie sich als Ihr Anfangsgehalt vor? Und ich dachte, boah, sei mutig, sag 15. Und ich habe ihm 15 gesagt, und da hat den Kopf geschüttelt und gemeint, unter 30 brauche ich gar nicht zu Ehren kommen. Wenn ich mindestens meine, ich wäre 30.000 Schilling wert als Anfangsgehalt. Also ich habe nicht mehr verstanden, in welcher Welt ich lebe. Ne? Das war ein Computer. Das war einfach die Branche, wo die Preise völlig anders sind als in der Massage. Ne?
Richtig ist, dass also in dem Bewerbungsprozess das Gespräch über das Einkommen meistens ganz, ganz am Schluss kommt. Also dann, wann eigentlich alles besprochen ist, wann soweit einmal alles erklärt ist, von beiden Seiten keine allzu großen Fragen mehr offen sind, dann kommt die Frage zum Einkommen. Und da kann man dann immer wieder erleben, ein bisschen so ein Eiertanz. Wer nennt als erstes eine Ziffer? Ja, also das gibt's. Es lernt ja jeder Personalist. Der als erstes eine Ziffer nennt, der hat quasi dieses Match verloren, weil der hat einen Anker geworfen. Und der andere hat es halt dementsprechend einfach, von diesem Anker weg sich zu bewegen.
Erfahrungen mit Selbstständigen, wenn die eine Hand nicht weiß, was die linke verdient.
Wenn man fragt, na, wie geht das Geschäft, kommt es immer darauf an, wer vor ihm steht. Steht einer vom Finanzamt da, jammert er und sagt schlecht. Ist ein Freund da, den man imponieren will, dann sagt er blendend. Und da weiß in der Regel so, also nicht die Ehegattin oder die Lebensgefährtin mitarbeitet in dem Geschäft. Also da habe ich oft beobachtet, dass die keine Ahnung haben und also wirklich wie aus allen Wolken fallen, wenn plötzlich ein Konkurs eröffnet wird, wenn plötzlich 5 Millionen, 10 Millionen Forderungen da sind und die sich fragen, wie, wieso, warum, und wenn sie Pech haben, haben sie da mit unterschrieben und haften sogar dafür.
Es ist ja so, dass Tabu-Einkommen, zumindest fällt mir das so auf, dass man sehr wohl mit Autos oder Villen oder mit Ländereien vielleicht, ich will nicht sagen protzt, aber dass man das kundtut, dass man Besitz hat.
Tabu ist das Geld an sich, ja.
Und das hängt möglicherweise, nach meiner Interpretation, damit zusammen, dass ja eben prestigeträchtig früher eben Landbesitz war und gerade der Adel hat ja immer eher Probleme gehabt, flüssiges Geld zu haben, dass das sozusagen nicht diese Prestigegewalt gehabt hat.
Ich habe mal in Florida einen kleinen Ausflug gemacht, der geführt war, und kamen wir ein paar Häusern von Prominenten vorbei, und die Hauptinformation, die kam, war die, dieses Haus ist so und so viel Dollar wert, dieses Haus ist so und so viel Dollar wert, und die Palmen, die vor dem Haus stehen, da hat eine so und so viel gekostet. Und das macht einen sehr absurden und fast drollig wirkenden Eindruck, weil ein wirklicher Informationsgehalt steckt da nicht dahinter. Dass ein Haus mehr oder weniger viel Geld kostet, das sieht man ihm an. Aber es so vor sich herzutragen, alles nur im Werten zu messen, ist eigentlich eine sehr fassadenähnliche Darstellung.
Also mir scheint, dass das standesgemäße Einkommen in unseren Köpfen noch ganz zentral da ist. Es gibt sozusagen doch noch dieses Gefühl, eine Arbeit ist mir zu schlecht. Ja? Und in den USA ist dieses Gefühl, es gibt keine schlechte Arbeit, sondern es gibt nur eine gut und schlecht bezahlte Arbeit, und ich beginne mal mit einer schlecht bezahlten Arbeit und werde mich dann am Markt weiter durchsetzen und versuchen, mich besser zu verkaufen, mich besser zu qualifizieren oder nach den Marktregeln dann mehr zu verdienen. Und nach diesem Prinzip, das ist dann nach oben dann auch offen. Es ist weder unseriös oder unmoralisch oder unnobel, schlechte Arbeit anzunehmen, bis hin eben auch, ist es auch nicht amoralisch, viel zu verdienen, wenn man hier diesen Marktmechanismen folgt und sich am Markt durchgesetzt hat.
Ich glaube, man muss ganz offen reden über Geld, auch in der Werbung. Die Werbung muss man verpflichten dazu, offener zu reden. Das heißt, hier muss man auch die Wirtschaft verpflichten zu einer Offenlegung von Zinssätzen, von was kostet was, aber auch in einem Bereich, wo es schon zu spät ist. Also wir haben das Problem, wir werden mit Rechtsanwaltsforderungen konfrontiert, pauschal in zigtausender Höhe. Es ist kein Rechtsanwalt verpflichtet, quasi Rechnung zu legen. Das kann stimmen, das kann auch nicht stimmen. Also hier, ich wünsche mir eigentlich die Preisauszeichnung überall. Auch im, und daher auch im Gespräch mit Bekannten und so weiter. Warum soll ich nicht erzählen, wie viel ich verdiene oder wie wenig ich verdiene? Vielleicht auch das bringt manches in Bewegung.
Machen Sie auf. Zeigen Sie Ihren Lohnzettel. Was bringen Sie monatlich so etwa nach Hause? Eine Zumutung, diese Fragen? Gut, es ist Ihnen unbenommen zu verweigern, aber vielleicht sagen Sie uns dann, warum es so unangenehm ist, über das Einkommen zu reden. Rufen Sie uns jetzt an unter 0660 69 79 und teilen Sie uns Ihre Vermutungen mit, warum das Gehalt sowas Kostbares, sowas Schützenswertes ist. Oder halt nicht. 0660 69 79. Eine Auswahl Ihrer Beiträge bringen wir morgen in unsere Sendung.
Hm. 7.35 Uhr ist es. Sie hören in Deutschlandfunk die Informationen am Morgen. Premiere heute in der Hauptstadt. In Berlin tritt am Vormittag erstmals das Bundeskabinett zusammen und dies an historischer Stätte. Im ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude, einst am Marx-Engels-Platz, heute am Schlossplatz 1 in Berlin-Mitte. Dort, in der ersten Etage, am großen runden Tisch im Diplomatensaal des Staatsratsgebäudes, werden heute unter dem Vorsitz von Bundeskanzler Gerhard Schröder die Kabinettsmitglieder der Rot-Grünen noch Bonner Koalition beraten und die Berliner Republik einläuten. Zur Premiere ein Länderblick von Karl-Heinz Gehm.
Ein trüber, kalter Novembertag in Berlin. Doch im Bezirk Mitte weht wieder einmal der Mantel der Geschichte.
Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland, eine Ehrenformation der Nationalen Volksarmee, ist zu ihrer Begrüßung angetreten. Losung des Tages. Wir beglückwünschen den Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu seiner Wiederwahl.
Liebe Freunde und Genossen, es ist mir ein Bedürfnis für das Vertrauen.
Das war einmal. Wenn heute Vormittag die Mitglieder der Bundesregierung kurz zuvor auf dem Flughafen Tegel eingeschwebt am Schlossplatz 1 vorfahren, wird es kein militärisches Zeremoniell geben, kein Gepränge und auch keine Absperrung. Aber eine Premiere. Die erste Sitzung eines Bundeskabinetts in Berlin. Der Kanzler selbst, keine 4 Wochen her, hat in seiner Regierungserklärung die Maßstäbe in Erinnerung gerufen.
Das 40-jährige Gelingen der Bonner Demokratie, die Politik der Verständigung und der guten Nachbarschaft, die Leuchtkraft eines Lebens in Freiheit haben dazu beigetragen, die deutsche Teilung zu überwinden und das zu ermöglichen, was wir heute gemeinhin Berliner Republik nennen.
Die Berliner Republik beginnt in einem geschichtsträchtigen Provisorium hinter einem Balkon, von dem, als er noch Bestandteil des Berliner Stadtschlosses war, Karl Liebknecht vor 80 Jahren die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausgerufen hatte. Und dort, wo einst das DDR-Fernsehen Akkreditierung und Verabschiedung von Botschaftern bis zur Erschöpfung zelebrierte, im Diplomatensaal, erste Etage rechts, tagt heute das rot-grüne Kabinett unter Kanzler Schröder. Dort im Staatsratsgebäude, dem Anfang der 60er Jahre errichteten frühen Zeugnis sozialistischer Moderne, ist heute die Berliner Dependance des Kanzleramts untergebracht. Dort hat auch die Dienststelle des Bauministers und Umzugsbeauftragten ihren Sitz und last but not least, im einzigen Kanzleramt der Welt mit öffentlichem Bistro, kann der Besucher auch ein monumentales Modell der werdenden Hauptstadt besichtigen. Heute aber, es soll nämlich regiert werden und im Mittelpunkt der Kabinettssitzung steht der Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, bleibt das Staatsratsgebäude für das Publikum zunächst einmal geschlossen. Über die Kabinettstagesordnung tauschen sich Berliner und Bonner Dienststellen noch munter aus. Nur einer vertritt eisern sein Credo. Franz Müntefering, der Umzugsbeauftragte.
Der Kostenrahmen steht. Das sogenannte 20-Milliarden-Paket wird nicht überschritten. Es gibt zwischen einzelnen Gebäudlichkeiten zum Teil Unterschreitungen, zum Teil Überschreitungen. Aber insgesamt steht die 20-Milliarden-Grenze, so wie das beschlossen worden ist. Und es gibt keine Ursache zu glauben, dass das irgendwo aus den Fugen geriete.
Und deshalb dürfte es bei Kabinettssitzungen in Bälde wohl etwas sicherer und in fernerer Zukunft auch etwas hitziger zugehen. Denn die breite Fensterfront des Staatsratsgebäudes soll künftig der Sicherheit wegen mit Panzerglas versehen werden. Und um das alles irgendwie auszugleichen, soll am Neubau des Kanzleramts an den Klimaanlagen gespart werden.
Der Länderblick von Karl-Heinz Gehm. In 2 Stunden etwa schlägt sie übrigens die Geburtsstunde der Berliner Republik. Es wird 7.50 Uhr und nach den aktuellen Kurzinformationen und dem Sport wie immer unsere Reihe Podium. Und da wollen wir Ihnen eine ostdeutsche Erfolgsgeschichte vorstellen. Nämlich die, wie ein ehemaliger DDR-Betrieb den Sprung in die Marktwirtschaft geschafft hat. Und vor allem mit wem? Mit einem Ostdeutschen an der Spitze. Ihr Name, Verbundnetzgas AG Leipzig, der Autor des Beitrags Thomas Stein.
Ursprünglich Teil des Gaskombinats Schwarze Pumpe, machte sich die VNG Anfang 1990 selbstständig. Die Idee dazu hatte der Mann, der noch heute an der Spitze des zur Aktiengesellschaft mutierten volkseigenen Betriebes Verbundnetzgas steht. Klaus Ewald Holst war damals Hauptabteilungsleiter, also ein Mann aus der dritten Reihe. Er erkannte, wohin die Reise gehen würde, und er vermochte, seine Kollegen zu überzeugen.
Wir haben ja zu einem Zeitpunkt Veränderungen herbeigeführt. Da gab es noch keinen, der uns helfen konnte, denn es war das Ende, die Endzeit der DDR. Ja, und dann werde ich nie vergessen, Mitte Januar 90 haben wir unsere Betriebsleitung damals, wie wir sagten, abgesetzt und haben gesagt, wir machen das selber. Und die waren auch ganz froh, dass einer da war, der in dieser Zeit, wo ja keiner wusste, was wird mit mir, dass da Leute waren, die Verantwortung übernahmen. Und von dem Tag an, ich weiß noch, das Telefon stand nicht still, da waren Leute aus dem Haus, die mich anriefen und sagten, wir machen mit, egal was. Was wir dann später nach der Wirtschafts- und Währungsunion gemacht haben, das waren zwei Stellen sofort. Da brauchten wir nicht nur Hilfe, sondern brauchten wir auch andere Menschen oder neue Menschen, die hatten wir nicht einfach. Das waren Juristen und Betriebswirte.
Erster Schritt auf dem Weg zum ostdeutschen Erfolgsunternehmen, selber die Initiative ergreifen. Man behielt das Heft in der Hand. Ein Teil des Unternehmens war bereits zum Zeitpunkt der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion im Juli 1990 privatisiert, das gesamte Unternehmen 1991. Auf diese Weise geriet die kurze Regentschaft der Treuhandanstalt nicht wie sonst so oft zu einer entwürdigenden Kuratel. Das Unternehmen VNG und seine Mitarbeiter konnten sich entfalten und Selbstbewusstsein entwickeln. Wolfgang Eschment, der nach langjährigen Tätigkeiten in den USA 1990 direkt nach Leipzig kam und heute im VNG-Vorstand für den Vertrieb zuständig ist, beschreibt die Wirkung dieses glücklichen Umstands.
Also wenn ich das gesehen habe bei unseren Kunden, die dann lange an dem Treuhandtropf gehangen haben und sich mit quasi, Anführungsstriche, Bürokraten rumschlagen müssen, die kamen ja nie richtig in die Gänge. Die VNG hatte die ersten 45% Beteiligung schon im Sommer 90. Und damit wurden wir schon seit Sommer 90 privatwirtschaftlich geführt. Und der zweite Schritt, der hat dann bis Sommer 91 gedauert, aber nicht deswegen, weil es keine gab, sondern da war plötzlich so eine Nachfrage nach den Beteiligungen der VNG, dass das Bundeswirtschaftsministerium sich überlegen musste, wem gibt man denn was, ja. So, und das wurde dann 91 realisiert, aber das war dann gar nicht so wichtig. Aber am allerwichtigsten war, dass wir Gesellschafter hatten. Das war einmal die Ruhrgas mit 35% in die BEB, Esso Shell, mit 10%, die uns geholfen haben, ganz diskret, nicht so wie manche andere westdeutsche Unternehmen, hier in den Markt hineinzugehen und das Rad nicht nochmal erfinden zu müssen. Und da ist eben das nicht passiert, dass die also, ich sag mal, eingeflogen sind, haben die Schlauberger gespielt und dann wieder abgehauen sind, sondern die haben gesagt, wo sollen wir euch helfen? Und dann haben wir denen das gesagt, da und da und da könnten wir Hilfe gebrauchen. Und dann kamen die mit Profis, die dann nur kurze Zeit da waren, dann haben wir das Ganze durchgenommen, und so, dass wir den Rücken frei hatten und die Zeit, dieses integrierte Gasunternehmen zu bilden.
Die zweite Voraussetzung für die spezifisch ostdeutsche Erfolgsstory der Verbundnetzgas AG war das schnelle Reagieren auf geänderte Umstände. Klaus Ewald Holst und die Beschäftigten schafften es in weniger als 5 Jahren, die gesamten neuen Bundesländer von Stadtgas auf Erdgas umzurüsten. Außerdem ersetzte das Unternehmen die einseitige Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen durch eine gesunde Diversifikation. Heute kommt das Erdgas ebenso aus Norwegen und aus Deutschland. Klaus Ewald Holst leitet heute ein Unternehmen, das mit etwa 1.100 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von rund 4 Milliarden Mark erwirtschaftet. Er ist nach wie vor der einzige Ostdeutsche in einer vergleichbaren Position. Der Mann aus Mecklenburg ist selbstbewusst genug, den Anteil anderer am Erfolg seines Unternehmens anzuerkennen. Derartiges Selbstbewusstsein ist nur möglich, wenn die Mitarbeiter motiviert sind und das Management funktioniert. Noch einmal Wolfgang Eschment.
Was dazu kam, dass die Leute, die jetzt sich an der Spitze zusammengefunden haben, sich auch vom ersten Tag an menschlich verstanden haben. Das heißt, aus diesen Querelen, die manchmal, wenn man es in der Zeitung liest, ja, die sind für uns unglaublich. Also wenn ich jetzt die Diskussion einfach aus der Zeitung, ich weiß, sag mal, es gibt Leute dann, die ihre privaten Dinge vor Unternehmensziele stellen.
Bei der Leipziger Verbundnetzgas kamen viele günstige Faktoren zusammen, aus einem maroden DDR-Betrieb ein Erfolgsunternehmen in der Marktwirtschaft zu machen. Der wichtigste war zweifellos wie immer der Faktor Mensch. Und hier erwies es sich als überaus wichtig, dass mit Klaus Ewald Holst 1989 der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort war. Sein Vorstandskollege Eschment charakterisiert ihn als Naturtalent, das keine Managerschulen benötige, um sein Unternehmen in den Griff zu bekommen und am Markt zu positionieren. Holst selbst betont immer wieder, dass zum Erfolg des Unternehmens VNG das Engagement der Menschen vor Ort gehöre.
Ich bin ein glücklicher Mensch, das gebe ich zu. Und aus verschiedensten Gründen. Manchmal werde ich gefragt, sag mal, auch so im Freundeskreis, wie hältst du denn das aus, wenn die dann hören, wie ich so durch die Gegend jage und wie mein Tages- und Wochenablauf aussieht, Und dann sage ich, das verstehe ich überhaupt nicht. Es ist kein Stress für mich, weil es mir einfach Spaß macht. Es ist eine faszinierende Aufgabe, daran mitzuwirken, eben einfach ein Unternehmen. Und ich habe gelernt, man kann die Welt nun mal nicht auf einmal und überall ändern, sondern man kann nur dort etwas tun, wo man selber ist und wo man Verantwortung trägt. Es ist eine faszinierende Aufgabe gewesen, aus einem VEB, verbundenes Gas, in dem man viele Jahre zwar gearbeitet hatte, aber nicht an der Spitzenposition stand, dann in der Marktwirtschaft eine Aktiengesellschaft zu gründen oder mitzuwirken, sie zu gründen, dann in fürchterlichen Auseinandersetzungen mit anderen, dies aber nicht als ideologische Auseinandersetzung zu sehen, sondern schneller zu sein, besser zu sein, so ein Unternehmen zu entwickeln mit Menschen, die da waren, die wir uns ja nicht neu überall herholen konnten, sondern uns selber so zu verändern und mitzuwirken, daran zu verändern, dass wir diese Auseinandersetzung standgehalten haben.
Stress macht Spaß und Erfolg macht glücklich, ein ostdeutscher Manager. Thomas Stein mit dem Podium heute. 7.58 Uhr ist es, 8:02.
SWR 2 aktuell. Britische Zeitungen pöbeln gegen Oscar Lafontaine. Die Londoner Sun, 3,8 Millionen Auflage pro Tag, warnt, der neue deutsche Finanzminister sei der gefährlichste Mann Europas. Er wolle den deutschen Einfluss bei der Europäischen Kommission in Brüssel nutzen, das Pfund abzuschaffen, die Steuern zu erhöhen, beliebig Zinsen rauf und runter zu setzen. Die britische Lebensart sei in Gefahr. Das angesehene Wall Street Journal vergleicht Lafontaine mit dem blutrünstigen Hunnenkönig Attila. Und die Briten haben auch sehr wohl registriert, dass bei der Entscheidung über die Aufhebung des Exportverbotes für britisches Rindfleisch in Brüssel der deutsche Landwirtschaftsminister als einziger von 15 mit Nein gestimmt hat. Die neue deutsche Regierung, welchen Kurs fährt sie in Brüssel? Was ist von der deutschen EU-Präsidentschaft ab Januar zu erwarten? Das bewegt nicht nur die Briten. Der Antrittsbesuch von Gerhard Schröder heute in Brüssel bei der Kommission ist daher sicherlich nicht unter Routine abzuhaken. Aus Brüssel, Hans Linketscher.
Durch manch missdeutbare Äußerung wurde Gerhard Schröder in der Vergangenheit mit dem wenig schmeichelhaften Titel Euroskeptiker belegt. Doch nach dem Auftritt des damaligen Kanzlerkandidaten vor dem Europaparlament Mitte Juli vermerken Zeitungen mit Schlagzeilen wie »Vom Euroskeptiker zum Europapolitiker bei Schröder eine Trendwende«. Auf dem Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs im österreichischen Pörtschach, wo Helmut Kohl noch Kanzler war, aber nicht mehr erschien und Schröder vom Bundestag noch nicht im Amt bestätigt, in Erwartung seiner künftigen Funktion teilnehmen durfte, hat der Niedersachse alle Zweifler von seiner europapolitischen Treue überzeugt. EU-Kommissionspräsident Jacques Santer, der seinem christdemokratischen Parteifreund Helmut Kohl jüngst in einem Interview bescheinigte, Europa trage deutlich, heute dessen Handschrift, will von Anfang an gewusst haben, dass Schröder schon aufgrund der immer international und europäisch orientierten SPD den Europakurs seines Vorgängers konsequent weiterführen werde. Bei solch generellen Aussagen bleibt ausgespart, dass sich die ehemalige Bundesregierung in den letzten Jahren auf europäischem Parkett recht ruppig benahm. Besonders, wenn es wie beim Amsterdamer Gipfel im Sommer 97 um die innere Reform der Europäischen Union ging oder wenn im Rahmen der Agenda 2000 um die geplante Reform der Landwirtschaft, der Strukturfonds sowie der künftigen Finanzierung des gemeinsamen EU-Haushaltes gestritten wurde. Die Agenda 2000, laut Santer das Paket der wichtigsten Reformen der 15er-Gemeinschaft, ist Schwerpunktthema des heutigen Treffens zwischen Santer und Schröder. Gerhard Schröder und sein Kabinett müssen während des im Januar beginnenden deutschen EU-Vorsitzes versuchen, die Streitpunkte auszuräumen. Und zwar bis Ende März, weil dann auf einem Sondergipfel die Agenda 2000 von den Staats- und Regierungschefs beschlossen werden soll. Geschieht das nicht, gerät der Zeitplan für die Osterweiterung in Gefahr. Die Zeit drängt, weil das Europaparlament im kommenden Jahr neu gewählt wird und das Reformwerk bis dahin alle politischen Hürden in der Europäischen Volksvertretung genommen haben muss. Die neue deutsche Regierung, deren Vertreter bisher bei den Ministertreffen eher zurückhaltend und locker auftraten, will die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auch auf europäischer Ebene anstoßen. Die Regierung Kohl hatte das strikt abgelehnt und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als rein nationale Angelegenheit betrachtet. Mit ihrem Vorhaben stößt das neue Kabinett bei dem Kommissionspräsidenten offene Türen ein. Denn der hatte ein gemeinsames europäisches Vorgehen mehrfach vorgeschlagen, war jedoch besonders wegen deutschen Widerstandes abgeblitzt.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin. Am Mikrofon Bernd Kalliner, guten Abend. Die frühe Phase des Kalten Krieges war in Deutschland von massiven propagandistischen und agitatorischen Auseinandersetzungen zwischen West und Ost geprägt. Im ideologischen Kampf gingen die Gegner miteinander nicht zimperlich um. Aber die Konfliktakteure bekämpften sich nicht nur mit den Waffen der Information, auch härtere Bandagen waren in den 50er Jahren an der Tagesordnung. Für manche Beteiligte endete ihr Engagement für die Freiheit im Netz der DDR-Staatssicherheit und anschließenden mehrjährigen Gefängnisaufenthalten. Aus unserer Serie Opfer ohne Anwalt, heute der Fall Heinz Kühn, aufgezeigt von Dorothea Jung.
Die Wirren der Nachkriegszeit verschlagen Heinz Kühn ins märkische Garz an der Oder, wo sich seine Familie eine neue Existenz aufbauen will. Und 1952, 7 Jahre nach Kriegsende, sieht es dann so aus, als wäre das geglückt. Heinz Kühns Kriegsverletzungen sind verheilt, er hat eine Stelle im Betrieb seines Vaters, ist frisch verheiratet und engagiert sich nebenher im örtlichen Sportverein. Doch im Innern ist Heinz Kühn empört über die politischen Vorgänge im neuen SED-Staat. Und in seinem Sportverein findet er Menschen, die diese Empörung teilen.
Es verschwanden ja fast täglich immer wieder Leute, die verhaftet worden sind und in irgendwelche Lager kamen. Und als jugendliche Idealisten hatten wir eine Widerstandsgruppe gegründet und wurden Mitglieder der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit in West-Berlin. Von dort kamen die Flugblätter und die Broschüren, die wir dann verteilt haben. Und natürlich, im jugendlichen Alter spielt natürlich auch ein bisschen Abenteuerlust da mit, nicht? Wenn man so geheimnisvoll nachts dann Flugblätter verteilt und Broschüren verteilt. Und wenn wir dann keine hatten, dann gingen wir mit Farbeimer los und haben dann Zeichen F gemalt. Das war das Zeichen Feindschaft gegen das Regime und Freiheit, ja.
Der Buchstabe F für Freiheit und Feindschaft ist das Erkennungszeichen der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit, kurz KGU. Die KGU gilt dem Regime als ausgemachter Staatsfeind. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis Ulbrichts Spitzel Heinz Kühn und seinen Sportsfreunden auf die Spur kommen. Schließlich geht die Gruppe der Staatssicherheit ins Netz. Heinz Kühn wird ins Untersuchungsgefängnis des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen transportiert. Dort, im Zellentrakt des Kellers, der von den Häftlingen wegen seiner beklemmenden Atmosphäre U-Boot genannt wird, kommt Heinz Kühn in Isolationshaft. Die Zelle ist schmal und kalt, die Pritsche hart und zu kurz. Es gibt kein Tageslicht, dafür brennt Tag und Nacht eine Glühlampe. Und damit kein Häftling auf die Idee kommt, sich auszuruhen, sind die Nächte für Verhöre reserviert.
Gleich in den ersten Nachtvernehmungen, da wurden mir Zähne ausgeschlagen, weil ich nicht das aussagte, was sie gerne hören wollten. Ich habe nur immer angegeben gehabt, was wir wirklich an Widerstandsarbeit geleistet haben.
In den Kellern des Untersuchungsgefängnisses in Berlin-Hohenschönhausen kann Heinz Kühn seinen Vernehmern noch so oft beteuern, dass er keine Waffen versteckt gehalten hat, um Anschläge gegen den Staat zu organisieren, dass er keine Boykottmaßnahmen geplant und auch keine Kriegshetze betrieben hat. Die Vernehmer sind von einer anderen Wahrheit beseelt. Um dieser Wahrheit Raum zu schaffen, stoßen sie Heinz Kühn vom Hocker, treten ihm in den Unterleib und schlagen ihn mit dem Kopf an die Wand. In seiner Not entsinnt sich der Häftling an einen Bekannten seines Vaters, einen Mann, der unter Hitler im kommunistischen Widerstand war. Heinz Kühn nennt diesen Familienfreund Onkel und weiß, dass der Nennonkel nun Abteilungsleiter in der Privatkanzlei von Wilhelm Pieck ist. Wenn der wüsste, was hier mit mir geschieht, würde er sich schämen, ruft Heinz Kühn während einer Vernehmung aus. Einige Tage später erhält er in seiner Zelle hohen Besuch.
Den ersten erkannte ich sofort als Erich Mielke. Er kam sofort auf mich zu, zuerst noch ganz leutselig, sprach zu mir, ach, Sie sind also der Kühn, der hier so hartnäckig leugnet. Nun erzählen Sie mir mal, was Sie alles an verbrecherischen Sachen gegen unseren Arbeiter- und Bauernstaat begangen haben. Und jetzt habe ich bestimmt zum 100. Mal dasselbe, was ich schon immer wieder gesagt habe, dem Vernehmer, den auch erzählt. Dann sprang er plötzlich auf, kam zu mir, stieß mir die Fäuste vor die Brust und brüllte mich an, was wusste Ihr Onkel, Ihr Nennonkel da von Ihrer Verbrechentätigkeit?
Erich Mielke, der zur damaligen Zeit Staatssekretär im Ministerium für Staatssicherheit ist, gelingt es zwar nicht, mit Hilfe erpresster Aussagen Heinz Kühns Onkel auszuboten. Aber irgendwann bringen Vernehmungsmethoden und Haftbedingungen in Hohenschönhausen Heinz Kühn doch dazu, genau das zu gestehen, was die Stasi hören will. Schließlich verurteilt man ihn zu 15 Jahren Zuchthaus und Sühnemaßnahmen. Erst nach 12,5 Jahren Haft wird Kühn freigekauft. Seine Gesundheit ist angegriffen, dennoch gelingt es ihm, mit 38 Jahren noch einmal eine Ausbildung abzuschließen. Bis zu seiner Pensionierung 1985 arbeitet Kühn bei der Senatsverwaltung in Berlin. Ende gut, alles gut? Mitnichten. Nach der Wende beantragt Kühn nämlich Einblick in seine Gauk-Akten und fällt aus allen Wolken.
Ich sah dann Unterlagen hier von 23 Spitzel, die auf mich angesetzt waren, und musste dann mit Erschrecken feststellen, dass bei meinem Vater, der ja noch in unserer alten Heimat wohnte, und meine Schwester und meine anderen Verwandten, dass bei denen Wanzen eingebaut worden sind und die angestellt worden sind bei jedem Besuch von mir. Zum Beispiel auch, wenn ich einen Strauß auf das Grab meiner Eltern gelegt habe, einen Blumenstrauß, dann sind sie sofort hinterher hin und haben nachgeguckt, ob im Strauß vielleicht ein toter Briefkasten ist.
Kühn liest in seinen Akten, dass sogar Straßen gesperrt wurden, als er in die DDR zu seiner Familie reiste. Dass auch in seinem Westberliner Büro Wanzen eingebaut waren, dass auch dort Spitzel Dienst taten und dass sogar einmal ein Haftbefehl auf seinen Namen ausgestellt wurde.
Also die haben immer noch weiter vermutet, dass ich wieder, stellen Sie mal vor, nach 12,5 Jahren Haft wieder gegen die DDR arbeite.
Einer der inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi, dessen Berichte Kühns Kreisen Vater als Regimegegner denunziert haben, stellt sich Heinz Kühn und einem Haftkameraden später in einem Gespräch.
Wir haben ihm dann erzählt, was wir erleben mussten hinter Kerkermauern, ja, wie wir davon gekommen sind, also mit Gesundheitsschäden und so weiter. Ja. Und dann hat er nach 4 Stunden hat er dann doch angefangen zu weinen, nicht, und sagte, ja, ich sehe das da jetzt ein, was ich da gemacht habe, und ihr werdet mir das auch nicht verzeihen können. Und vergessen schon gar nicht, nicht? Aber ich bitte euch hiermit um Entschuldigung, nicht? Und so.
Ein weiterer Spitzel, der Zeremonienmeister der Garzer Karnevalsgesellschaft, Willi Stange, alias I.M. Karl, kann sich zu einer solchen Haltung nicht verstehen. Dieser Mann lässt sich noch 1996 in der Märkischen Oder-Zeitung als verdienstvolles Mitglied der örtlichen Narrengemeinde feiern und bestreitet dort explizit alle I.M.-Vorwürfe. Heinz Kühn schreibt einen Leserbrief, in dem er die Zeitung über die Wahrheit informiert. Die Märkische Oder-Zeitung hat es nicht für nötig erachtet, diesen Leserbrief zu drucken.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal indirekt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 214. Handwerksbetriebe werden von einem Handwerksmeister geleitet, Bäckereien also von einem Bäckermeister. Wer Meister werden will, fängt als Lehrling an. Nach der 3- bis 4-jährigen Lehre wird man Geselle und mit ein paar Jahren Berufserfahrung kann man sich zur Meisterprüfung melden. Alle Handwerksbetriebe gehören zur Handwerkskammer und sowohl für die Gesellenprüfung als auch für die Meisterprüfung ist die Handwerkskammer zuständig. Nur ein Meister darf Lehrlinge ausbilden, aber es gibt auch kleine Handwerksbetriebe, in denen der Meister weder Gesellen hat noch Lehrlinge ausbildet, sondern die ganze Arbeit alleine macht. So ist das in einer kleinen Druckerei in Köln. Der Meister, dem die Druckerei gehört, hat nur 2 Druckmaschinen und was er drucken will, setzt er selber. Dazu nimmt er die Buchstaben aus den vielen flachen Schubladen seines Arbeitstischs und setzt sie zum Text zusammen. Er ist fast jeden Tag 10 bis 12 Stunden in seinem Betrieb und macht nur am Wochenende eine kurze Pause. Dieser Druckmeister ist jetzt 63 Jahre alt und sucht einen Nachfolger, weil er oft Schmerzen hat und nicht mehr so gut arbeiten kann wie früher. Er hatte vor, seinen Betrieb seinem Sohn zu übergeben, aber der hat gesagt, er macht gerne alles in seinem Leben, aber nicht das, was seine Eltern gemacht haben. Das hat er aber erst gesagt, nachdem er sich das 4 Monate lang überlegt hatte. Im August 1997 war die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben im Jahre 1996 fertig. Daraus ergab sich der Gewinn und wie viel Steuern bezahlt werden mussten. Über diese Bilanz für 1996 hat er mit dem Steuerberater seines Vaters gesprochen und der hat ihm wohl gesagt, dass die alten Maschinen nicht mehr viel wert sind und dass man mit so einem Betrieb heutzutage nicht mehr viel Geld verdienen kann, obwohl es immer noch Leute gibt, die für schön gesetzte Texte gerne etwas mehr bezahlen. Mit einem Computer geht das Setzen viel schneller und viele Kunden haben es eilig. Außerdem bekommen die Kunden keinen guten Eindruck von dem Betrieb, wenn der Meister sie bittet, sich auf eine alte Eckbank zu setzen, die früher in der Küche gestanden hat, um einen Auftrag zu besprechen. Nachdem sein Sohn ihm am 30. Dezember 1997 gesagt hatte, dass er auf die Übernahme des Betriebs verzichtet, hat er im Januar 1998 angefangen, seinen Betrieb zum Verkauf anzubieten. Er hat in einer Tageszeitung und in mehreren Fachzeitschriften Anzeigen aufgegeben. Auf diese Anzeigen hat sich aber niemand gemeldet. Schwierigkeiten, einen Nachfolger zu finden, dem man den Betrieb übergeben kann, wenn man alt wird, hat man nicht nur als Handwerksmeister. Wenn dem Vater ein großer Betrieb gehört, übernimmt ihn der Sohn meist sehr gerne, aber wenn das ein kleinerer Betrieb ist, geschieht es oft, dass der Sohn ihn nicht von seinem Vater übernehmen möchte. Dafür gibt es viele Gründe. Oft sieht der Sohn, dass sein Vater es sehr schwer hat und möchte es nicht so schwer haben wie sein Vater und lieber etwas anderes machen. Oft fällt es aber auch dem Vater schwer, sich ganz von dem Betrieb zu trennen, den er so lange geleitet hat, und wenn dann sein Sohn den Betrieb leitet, ist er mit vielem unzufrieden. Er gibt ihm gute Ratschläge und wenn der Sohn dann doch etwas anders macht, als er ihm das vorgeschlagen hat, ärgert er sich und darüber ärgert sich dann wieder sein Sohn und es gibt Streit. Oft ist es aber auch so, dass der Vater zu lange damit wartet, mit seinem Sohn darüber zu sprechen, wann er ihm den Betrieb übergeben möchte und ihn zu fragen, ob er damit einverstanden ist oder ob er andere Pläne hat. Viele junge Leute wollen nicht so eine große Verantwortung übernehmen, wie man sie als Betriebsleiter hat, und sie haben auch oft Angst vor der Selbstständigkeit und werden lieber angestellt in einem größeren Betrieb. Wenn keins der Kinder den Betrieb übernehmen möchte, muss der Betrieb verkauft werden, und wenn das ein Handwerksbetrieb ist, bemüht sich auch die Handwerkskammer, Anbieter und Interessenten für die Übernahme zusammenzuführen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 214. Danke.